möchte uns zunächst mal einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium. Und zwar das letzte Gleichnis, das Jesus ausgesprochen hat vom Reich der Himmel, von der Königherrschaft Gottes. Steht in Kapitel 22 und ich lese die Verse 1 bis 14. Da heißt es, Jesus fuhr fort, ich lese nach der Neue Genfer Übersetzung, Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Und dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus, auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Soweit unser Text. Das Fest, die Hochzeit findet statt, egal wie. Einladungen sind verschickt worden, ausgesprochen, die Vorankündigung schon längst raus. Und jetzt am Tag X ist es soweit. Heute. Heute sind alle eingeladen worden. Gäste sollen kommen. Aber sie wollen nicht. Und ein zweites Mal wird eingeladen. Und sie wollen immer noch nicht kommen. Gehen sogar so weit, dass sie die, die vorbeikommen, um sie abzuholen und in den Hochzeitssaal zu bringen, sogar misshandeln und umbringen. Wo sie eigentlich signalisieren, deine Hochzeit geht uns eigentlich gar nichts an. Obwohl du als unser König bereit bist und dastehst, gehen deine Geschäfte mit uns gar nichts an. Wir sind nicht interessiert. Was für ein König ist das, der dann noch einmal, nachdem er zunächst mal die, für die das Fest zunächst bereitet war, umgebracht hat, und die Stadt in Brand gesteckt hat, noch einmal hinausgehen lässt, um Gäste einzuladen, damit sein Haus voll wird, damit die Menschen, die er würdig erachtet, kommen, um an diesem Hochzeitsmahl teilzunehmen. Was für ein König, der sich dreimal aufmacht, um eigentlich alle Menschen zu erreichen. Was für ein König, der bereit ist, Menschen einzuladen, an den Hecken, an den Zäunen, an den Kreuzungen, an jedem Weg, wohin er seine Knechte schickt, damit die Menschen kommen, damit sie an diesem Mahl, an dieser Hochzeit wirklich teilnehmen können. Jesus beschreibt in diesem Gleichnis, das Himmelreich mit diesem König.
Das Reich der Himmel gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichten möchte. Einer, der nicht aufgibt, sondern bis zum Äußersten geht, um für seinen Sohn etwas Gutes zu tun. Der für seinen Sohn eigentlich alles geben will, damit dieser eine gute Hochzeit hat, ein gutes Fest hat und wodurch der König, der Vater, auch geehrt wird. Jesus hat in den vielen Gleichnissen, die er über das Reich der Himmel gesprochen hat, auch diesen Aspekt nicht ausgeladen. In diesem Gleichnis geht es darum, dass alle gerufen werden, an den Hecken, an den Zäunen, überall, wo man sich finden lässt, werden Menschen eingeladen. Und wir singen das auch gerne. Ne, ihr seid eingeladen, Gott liebt alle gleich, er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich. Wir kennen ja dieses Lied. Und wir singen es auch gerne mit, wir stimmen da gerne mit ein. Keine Trennung für alle. Arm und Reich, Hautfarbe spielt keine Farbe, keine Rolle. Gut oder böse spielt auch keine Rolle. Alle sind eingeladen. Keine Trennung. Und dann, wenn der Hochzeitssaal voll ist und die Menschen schon dabei sind zu feiern, kommt auch der König, wie es in dem Gleichnis heißt, um sich mit seinen Gästen zu unterhalten. Seine Gäste zu besehen, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Er kommt, um Gemeinschaft mit seinen Gästen zu haben, zu schauen, wie es ihnen auf diesem Fest eigentlich ergeht. Der König kommt, mit Sicherheit. Das Fest findet statt für alle Menschen, die bereit waren zu kommen, die der Einladung gefolgt sind. Jesus hat dieses Gleichnis zunächst mal ausgesprochen den Pharisäern gegenüber, seinem eigenen Volk auch, für die Führer und Leiter ihrer eigenen Gemeinschaft, ihrer Kultgemeinschaft waren. Aber Jesus sprengt auch hier den Rahmen, indem er sagt, wenn ihr nicht hören wollt und das tun wollt, wozu ihr eigentlich auch da seid, nämlich Gott zu dienen, dann lade ich auch andere ein. Auch für die Nationen. Das, was schon längst im Alten Testament angekündigt worden ist, Jesaja 49, Vers 6 oder 53, die Verse 11 und 12, wo Gott schon längst durch Jesaja darauf hinweist, dass das Heil, das er bringen wird durch Jesus, durch den Messias, für alle Nationen gilt und dass der Sohn, für den dieses Hochzeitsmahl bereitet wird, ein Anrecht darauf hat, mit allen Menschen in Kontakt zu treten, mit allen Menschen Gemeinschaft zu haben, dass alle Menschen ihm dienen. Wie schreibt Paulus das auch wieder im Neuen Testament, in dem Philipperbrief? Jedes Knie soll sich beugen und jede Zunge soll bekennen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und für diesen Sohn wird diese Hochzeit ausgerichtet. Nichts lässt der König übrig. Er lässt nichts aus. Sein Volk, Fremde und letztlich kommen diese Menschen. Und wenn der König dann in dem Saal unterwegs ist und sich mit den Gästen unterhält, fällt einer aus dem Rahmen. Kein Hochzeitsgewand angezogen, keine Festkleidung. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir, Eva und ich, Hochzeit gefeiert haben. Schon ein paar Jahre her, aber da war es ganz üblich, dass wenn man Hochzeit gefeiert hatte, gab es irgendwie so eine unausgesprochene Kleiderordnung. Männer, Jackett, also kompletten Anzug angezogen, Krawatte gehörte dazu, solange bis der Bräutigam seine Krawatte abgelegt hatte, dann durften alle. die Braut in einem schönen langen Brautkleid und es gehörten alles für die Damen auch lange Kleider dazu. Und wehe, wenn einer mal nicht so kam. Er fiel aus dem Rahmen. Und alle haben es gesehen. Eine unausgesprochene Kleiderordnung, die von allen eingehalten wurde. Hier gibt es auch eine Kleiderordnung. Und das war in der damaligen Zeit ganz üblich, dass das so war. Dass wer zu einem solchen Fest eingeladen wurde, der wurde dementsprechend eingekleidet. Denn nicht jeder konnte sich im Festgewand ersteigern oder erkaufen oder sonst wie ausleihen, sondern diese Festgewänder wurden gestellt. Und als ich weiter darüber nachgedacht habe, ist mir auch Paraguay nochmal eingefangen mit der Schule, Nandaroga, wo die Kinder alle Uniform tragen, um damit diese Ungleichheiten, die halt da sind, ein Stück weit ausgleichen zu können. Da fällt es nicht mehr so auf, woher man gekommen ist. Man gehört zu dieser Schulgemeinschaft dazu, genauso wie bei der Hochzeit die Menschen daran erkennbar waren, dass sie Festgewänder anhatten. Und hier, bei dieser Hochzeit, ist es genauso. Nur dem König fällt auf, einer passt nicht im Bild. Einer passt da nicht hinein. Einer fällt aus dem Rahmen. Seinen Knechten, die den Einlass gewährt haben, die eingeladen haben, ist es gar nicht aufgefallen. Und das hat mir in der Vorbereitung ein Stück weit zu denken gegeben. Wieso, weshalb, warum? Die Frage kann man natürlich auch am 3. Oktober nochmal stellen, wenn der Maustag da ist, die Sendung mit der Maus. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich habe mich das auch gefragt. Wie kann es sein, dass es dem Knechten gar nicht auffällt, dass einer nicht da reinpasst und es dem König auffällt? Womit hat das denn eigentlich zu tun? Und als ich weiter darüber nachgedacht und gebetet habe und weiter in der Bibel auch gelesen habe, im Neuen Testament, fiel mir auf, dass an vielen Stellen die Gläubigen aufgefordert werden, einen neuen Menschen anzuziehen. Zum Beispiel Epheser 4, die Verse 17 und folgende und dann besonders in den Versen 23 und 24, wo da steht, und ihr, schreibt Paulus an die Gemeinde zu Ephesus, wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist, und dessen Kreuzzeichen, Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und in Kolosser 3, die Verse 9b und 10, heißt es, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher wird. Offensichtlich hat es etwas damit zu tun, dieses Festgewand, dass wir uns erneuern lassen, dass wir den neuen Menschen, den Gott uns verheißen hat, auch wirklich anziehen. Wie schreibt Paulus in dem 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, der neue Mensch, ein neues Leben, ein neues Festgewand, was angezogen ist und was passt nach dem Bilde Gottes. Ein Festgewand, das man offensichtlich nicht von außen so wahrnehmen kann, aber was von innen steckt. Und wir wissen bekanntlich, wir als Menschen können dem Menschen nur vom Kopf schauen und müssen annehmen, dass was er sagt, dass das stimmt. Und wir glauben viele. Aber Gott schaut unser Herz an. Er schaut viel tiefer hinein. Er fragt, nach wem wir wirklich gehören. Nicht mehr Gott mit uns, sondern Gott in uns. Christus in dir, in mir, in uns ist Hoffnung der Herrlichkeit. Und wie das geschieht? Paulus schreibt in dem Römerbrief in Kapitel 12, die Verse 1 und 2, von dem rechten Gottesdienst und dass wir unsere Leiber, unsere Körper hingeben sollen als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und dass wir uns in unserem Denken, in unserem Sinnen erneuern lassen sollen. Dass wir suchen das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Dass wir danach suchen sollen, das, was Gott gefällt. Und wie hat Jesus das gesagt? In Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Gott an erster Stelle. Gott, der in allem den Vorrang hat. Christus, das Geheimnis Gottes in uns, der in allem den Vorrang bekommt. Der Erstgeborene aus den Toten. Der Lebendige, der uns durch seine Opfer am Kreuz von Golgatha das Leben schenkt. Ein neues Leben. Ein Festgewand, das wir überziehen sollen. Paulus schreibt auch schon davon. Ach, ich wünschte mir, mit dem neuen Leben und mit dem neuen Kleid schon überkleidet zu werden. Und das Alte muss abgelegt werden. Der Lehrtext heute zeigt uns dahin auch nochmal den Weg. Johannes 14, Vers 23. Du hast es vorhin vorgelesen, Holger. Du hast gesagt, Jesus Christus spricht, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist ja nicht bei uns am Mühlenbach 35 irgendwo ein Zimmerchen, das ist hier in mein Herz, wo Christus leben will, wo er immer mehr an Gestalt gewinnen möchte, in der Art und Weise, wie wir unser Leben an seiner Hand gestalten möchten. Vor einigen Jahrhunderten gab es eine Gemeinschaft, eine Klostergemeinschaft. Und diese Klostergemeinschaft hat er sich mittlerweile beklagt untereinander, die Mönchen, die da waren, Mitgliederschwund, und sie waren eigentlich unzufrieden mit sich selbst, mit ihrer Umgebung, und irgendwie haben sie sich gefragt, was soll das denn eigentlich noch mit unserem Leben? Was hilft es, dass wir uns von der Welt abgeschieden halten und versuchen, unser Leben vor Gott zu gestalten? Und sie wussten sich keinen Rat. Und dann haben sie miteinander überlegt, wie das halt so in den Mönchsgemeinschaften dann üblich ist, in den Klostern, und sind zu dem Schluss gekommen, wir müssen zu einem weisen Menschen gehen, der uns in dieser Hinsicht einen Rat geben kann. Und das haben sie gemacht. Sie haben den Abt beauftragt, diesen weisen Mann zu suchen, und bei ihm den Rat zu holen, was können wir tun, damit unsere Gemeinschaft wieder eine anziehende Gemeinschaft wird. Der Abt ist zum Rat, zu diesem Menschen gekommen und hat seine ganze Klage vor dem ausgebreitet. Und dann wurde es erstmal still. Und dann hat der Abt den Menschen gefragt, und was denken Sie denn darüber? Und die Antwort, die kam, der Christus ist mitten unter euch. Christus ist mitten unter euch. Und damit ging der Abt zurück. Noch nicht genau wissend, was das jetzt für eine Antwort war und wie er sie zu deuten hätte. Aber der Christus ist mitten unter uns, in unserer Gemeinschaft. Und als er dann zurückkam in seine Klostergemeinschaft, hat er erstmal haben sie ihn alle bestürmt und gefragt, und was hat er gesagt? Welchen Rat hat er gegeben? Ja, sagte der Abt, weiß auch nicht genau. Er hat als Antwort gegeben, der Christus ist mitten unter euch. Und dann haben sie sich erstmal angeschaut und gefragt, wie soll das denn eigentlich sein? Und nach kam das Denken, ist der Bruder Sebastian das? Oder der Bruder Klaus? Oder wer auch immer? Wer von uns ist jetzt der Christus? Denn dem wollen wir ja auch dienen. Aber da sie diese Antwort nie bekamen, haben sie einfach angefangen, einander wieder neu zu dienen, einander neu zu achten, aufmerksam zu sein auf den anderen. Und sie merkten, es kam neues Leben durch dieses Denken, durch dieses Handeln in diese Gemeinschaft hinein. Und das sprach sich herum. Der Christus ist da mitten unter denen. Und das war anziehend für die Menschen, die von außerhalb kamen. Und sie wurden genauso mit Liebe und Achtung empfangen. Und mit der Zeit wuchs diese Gemeinschaft aufs Neue. Sie wurde positiv verändert. Neues Leben, ein neues Denken, was sich in dieser Gemeinschaft niederschlägt. Achtung voreinander. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, werdet ihr mein Wort halten. Und wir werden, mein Vater wird euch lieben und wir werden zu euch kommen und Wohnung bei euch machen. Jesus sagt in Matthäus 25, wenn es um die letzten Dinge geht, um das Endgericht, wenn es um die Trennung zwischen Gut und Böse geht, am Ende, da sagt er, was den guten Menschen angeht, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und genauso werden die Menschen weggestoßen, die das nicht gemacht haben. Ich denke, es wird auch an der Zeit, dass ich mich und wir uns immer wieder neu fragen, wo stehen wir denn eigentlich in unserer Gemeinschaft? Sind es nur die schönen Gottesdienste, die wir miteinander feiern? Oder ist es wirklich eine Lebensgemeinschaft, die wir miteinander haben, wo wir Anteil nehmen am Leben des anderen, wo wir versuchen, es dem anderen gut zu tun und wo wir nicht schauen auf die Grenzen Gemeindezugehörigkeit oder nicht. Unser Zeugnis ist ein Zeugnis von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die das Festgewand schon angezogen haben und jetzt schon feiern, dass Christus mitten unter uns ist und dass Christus Gutes im Sinne führt. Jesus Christus, Hoffnung der Herrlichkeit, bei uns, damit letztlich nicht das passiert, was Jesus am Ende in der Bergpredigt nochmal sagt, wo er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmelreich tut. Unser Zeugnis wird darin glaubwürdig, wenn wir glaubwürdig handeln. Der ganze Jakobusbrief ist davon voll. Glaube und Werke, sie gehören zusammen. Und auch hier, wenn es um diese Hochzeit geht, wird das Hochzeitskleid, so ist es für mich klar geworden, dargestellt, wo unser Glauben Hände und Füße bekommen hat. In unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln. Dann wird es ein schönes Fest und ein Zeugnis für die Welt sein, ein Zeugnis für unsere direkten Umgebung. Es geht darum, dass wir neu nachdenken über diese ungeteilte Hingabe und das unbeirrbare Festhalten an der Hoffnung und das gegenseitig Anspornen, einander Liebe zu erweisen. Weil wir zum Fest berufen worden sind und uns auch mit diesem Festkleid überkleiden lassen, das Gott für uns bereit hat. Damit wir letztlich, wie Jesus dieses Gleichnis auch abschließt, nicht nur Berufene sind, sondern Erwählte sind, die in seiner Gemeinschaft leben dürfen und in seiner Gemeinschaft Feste feiern können, weil Gott mitten unter uns ist. Amen.